Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Er machte 365 Sendungen über Franz Schubert, hatte sein Regiedebüt bei den Salzburger Festspielen, machte Krimis, Krimi-Hörspiele und komponierte gleich die Musik dazu. Sie hören es, Musik und das Hören sind die Leidenschaften unseres Gastes. Ich begrüße ganz herzlich Professor Michael Stegemann. Einen schönen guten Morgen in SWR1 Leute.
Guten Morgen, Frau Köster, und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie leiten das Institut für Musikwissenschaft an der Technischen Universität in Dortmund. Zu Ihrem Berufsalltag gehört es, Menschen für Musikgeschichte zu begeistern. Sie haben heute Abend auch noch einen Termin. Was werden Sie dort tun? Was ist das?
Das ist etwas Abseitiges. Die Medizinische Gesellschaft Mainz hat mich eingeladen, einen Vortrag über Claude Debussy zu halten, zusammen mit einem Mediziner, der über die Krankheit Debussy sprechen wird. Und wir wollen halt gemeinsam versuchen zu gucken, ob es irgendwelche Wechselwirkungen gibt, ob die Krebserkrankung, die Debussy jahrelang gequält und letztendlich auch getötet hat, sich in irgendeiner Weise auch in seinem Werk oder in seiner Biografie widerspiegelt.
Haben Sie eine Theorie? Gibt es da was? Was werden Sie heute Abend erzählen?
Also bei Debussy würde ich nicht sagen, also aus dem Bauch heraus und als Nichtmediziner würde ich nicht sagen, dass es da eine unmittelbare Wechselwirkung gibt. Ganz anders bei Franz Schubert oder bei Mozart oder bei anderen Komponisten. Aber spannend ist es allemal, weil Musik und Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum. Und der Mensch, der irgendetwas komponiert oder schafft, ist natürlich seiner eigenen Condition humaine unterworfen. Und insofern eine schwere Erkrankung hat natürlich Auswirkungen. Wie weit die sich dann rekonstruieren und ablesen lassen, das ist eine andere Frage.
Daran ist schon zu spüren, wie weit Ihr Feld auch ist. Sie haben jetzt gerade Franz Schubert und Mozart erwähnt. Franz Schubert hatte Syphilis. Inwiefern hat sich das auf seine Musik ausgewirkt?
Ganz extrem. Also man muss dazu wissen, Schubert hat die Syphilis bekommen mit 25 Jahren. Er ist damals nach der damals üblichen Methode mit Quecksilberbädern behandelt worden, die mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben.
Würde man heute sagen, das Schlimmste.
Um Gottes Willen, ja. Also Haarausfall, er muss die letzten Jahre seines Lebens Perücke tragen. Aber was interessant ist, in der Zeit, als er im Krankenhaus ist, in Wien, komponiert er Die schöne Müllerin. Und dieser Liederzyklus, Die schöne Müllerin, ist ja im Grunde genommen die Abrechnung mit einer gescheiterten Liebe, die mit dem Selbstmord des Protagonisten, des Müllerburschen, endet. Und man merkt einfach schon da, an diesem ersten Stück, das in dieser Zeit entsteht, wie sehr Schubert sich der Krankheit und auch der Endlichkeit seines Lebens bewusst gewesen sein muss. Und er komponiert, er lebt ja da noch einige Jahre, 6 Jahre, und komponiert in diesen 6 verbleibenden Jahren immer mehr, immer schneller, so wie ein Baum, der merkt, dass es mit ihm zu Ende geht, plötzlich anfängt, doppelt so schnell Frucht zu tragen. Er schreibt keine Skizzen mehr, sondern komponiert zu Ende. Vorher hat er sehr, sehr viele Fragmente hinterlassen. Jetzt sind es nur noch wenige, die entstehen. Es ist wirklich wie so eine Art von, ja, Rausch auf das Ende zu. Und ja.
Interpretation ist Ihr großes Thema.
Ja.
Wie entsteht denn so eine Interpretation? Haben Sie sich das jetzt überlegt? Sprechen Sie mit anderen Musikhistorikern? Wie entsteht Musikinterpretation?
Ja, wobei der Begriff Interpretation, so wie ich ihn verstehe, meint vor allem auch die Aufführung und die Darbietung. Wir haben ja seit etwa 120 Jahren die Möglichkeit, mit Tondokumenten zu arbeiten, mit Schallplatten oder Schellackplatten oder was auch immer. Und wenn man sich anschaut, wie Musik von Schubert, von Mozart oder auch von Stravinsky oder wem auch immer sich verändert hat, in der Perspektive der Künstler, aber auch in der Perspektive des Publikums, dann kann man aufgrund dieser Interpretationsgeschichte ziemlich viel erfahren über die Veränderung, die die Musik in der Gesellschaft und in ihrer Zeit erlebt hat.
Wir wollen Sie auch als Komponisten kennenlernen. Sie haben mehr als 50 Musikstücke komponiert und darunter ist auch Salonmusik. Wie ist denn Salonmusik überhaupt definiert?
Zunächst einmal durch den Zweck und durch die Besetzung. Salonmusik ist eine alte Tradition des 19. Jahrhunderts, als es Salons gab und als sich die besser gestellte Gesellschaft natürlich kein ganzes Orchester ins Haus holte, aber doch eine kleine Besetzung, die bei feierlichen oder auch normalen Gelegenheiten aufspielte, und man brauchte für diese Besetzung ein großes, großes Repertoire. Es sind sehr viele Originalwerke entstanden, aber noch größer eben vor allem Bearbeitungen. Und dann hatte der Westdeutsche Rundfunk, der WDR, die Idee für das Kölner Salonorchester an zeitgenössische Komponisten einen Auftrag zu vergeben, Klassiker neu zu arrangieren für die vorgegebene Besetzung.
Welchen Klassiker haben Sie gewählt?
Ja, in meiner rettungslosen Frankophilie natürlich ein französisches Stück, Plaisir d'amour, ein Lied, ein Chanson von einem Deutschen, der in Frankreich gelebt hat, Paul Egidius Martini, genannt Schwarzendorf, also ein Komponist des späten 18. Jahrhunderts, Zeit der Französischen Revolution, und Plaisir d'amour über das Liebesglück und Liebesleid ist ein solcher Klassiker und eine so wunderbare Melodie, dass mich das sehr gereizt hat.
Und das werden sicherlich auch die SWR1-Hörer erkennen, dieses Stück sehr populär. Wir hören gerade mal rein. Was wollten Sie in diesem Stück anders machen als zuvor? Was war Ihr Ansatz?
Eine der für mich wichtigsten Komponenten des Komponierens ist Klang und Farbe. Ich habe ja in Paris studiert, bei Olivier Messiaen in der Meisterklasse. Und natürlich auch mit der schon erwähnten Frankophilie ist für mich Klangfarbe immens wichtig. Und ich wollte dieser schlichten Melodie eine irisierende französische Farbigkeit geben. Ja, und ich hoffe, dass es gelungen ist. Also zumindest wurde es so zur Kenntnis genommen und ich denke mal, es ist nicht ganz daneben gegangen.
Wann sagt man, das ist ein typischer Stegemann? Also dass es französisch klingt, ja. Aber wie definieren Sie französisch?
Also es hat was mit einer Klangtransparenz zu tun, also gegenüber der, sagen wir mal jetzt etwas platt und verkürzt, großen deutschen Tradition, wenn man an Brahms, an Wagner, an Strauss denkt, wo ja große, kompakte Orchesterapparate die Musik tragen, ist die französische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts viel klarer, viel transparenter, viel, subtiler auch in der Farbigkeit und das ist, glaube ich, etwas, was in meiner Musik, also in meinen Orchesterwerken oder auch in diesem Salonorchesterstück dann doch hoffentlich immer ein bisschen durchklingt.
Wir hören noch mal ein Stückchen weiter rein und ich finde, dieses Stück verändert sich dann noch mal in eine andere Richtung. Darüber reden wir gleich, kurz das Zuspiel. Wenn man das jetzt hört, die Entwicklung dieses Stücks, da würde ich jetzt rein interpretieren, Sie sind ja auch Krimi-Autor, er wollte etwas Dramatisches dem jetzt noch entgegensetzen und auch etwas eher in Molltönen, etwas Düsteres. Ja, ist das eine richtige Interpretation?
Absolut richtig und zwar auch entsprechend dem Text dieses Liedes, wo es darum geht, Plaisir d'amour dure qu'un moment, also Liebesglück dauert nur einen Augenblick, Chagrin d'amour dure toute la vie, Liebeskummer dauert das ganze Leben. Und dieser Kontrast zwischen Glück und Kummer, zwischen kurzem Glück und langem Leid, das ist eben in dieser dunklen Mollpassage dann die entsprechende musikalische Resonanz.
Da ist dann noch eine Interpretation rauszuhören. Der Künstler muss auch leiden, damit etwas Gutes entsteht.
Das ist ein Klischee, aber leider stimmt's. Also wenn es einem wirklich gut geht und wenn die Welt in Ordnung ist und das eigene Leben in Ordnung ist, dann ist der Drang, daraus Musik zu machen oder daraus Kunst zu schaffen, eigentlich nicht ganz so groß.
Sie haben über viele große Komponisten Bücher veröffentlicht und eine ganz besondere Gabe von Ihnen ist es, Details rauszuarbeiten, die sonst in der Musikwelt nicht so bekannt sind. Können Sie mal sagen, über welchen Komponisten Sie zuletzt vielleicht sehr gestaunt haben und gesagt haben, Mensch, das hätte ich ja nicht erwartet?
Eigentlich über jeden, denn wenn man sich in die Biografien hinein vertieft und guckt, was für Wechselwirkungen zum Werk da sind, kommt man wirklich von einer Entdeckung auf die andere. Man muss dazu sagen, bei uns in Deutschland und auch international hat es durch die sogenannte Frankfurter Schule, durch Adorno nach dem Zweiten Weltkrieg die Tendenz gegeben, einer absolut hermeneutischen Musikwissenschaft. Das heißt, Adornos These und Adornos Forderung, man soll sich ausschließlich mit dem Werk beschäftigen.
Nicht
das Leben spielt überhaupt keine Rolle, seiner Meinung nach. Und mit Verlaub und bei allem Respekt vor seinem gerade gewesenen 50. Todestag, das ist Unsinn, finde ich. Denn Musik und Kunst entstehen immer in einer vitalen Situation und man muss, finde ich, immer sich fragen und erforschen durch das Studium von Briefen, von Dokumenten, von Zeitungen, von allem, was man irgendwie erreichen kann, um ein musikalisches Kunstwerk oder überhaupt ein Werk einordnen zu können.
Klassisches Gegenbeispiel ist da aber doch immer Richard Wagner, wo vielfach gesagt wird, hier muss man trennen zwischen dem Komponisten und seiner antisemitischen Einstellung.
Ja, ich kann es nicht. Es tut mir leid, es geht bei mir nicht.
Und wo hören Sie es dann raus? Wo hören Sie das, was sein Gedankengut ausgemacht hat, an welchen Stellen?
Also wenn es in den Meistersingern Heil der deutschen Kunst heißt, dann überläuft mich eine Gänsehaut. Und wenn man sich die Personendisposition anschaut, zum Beispiel in Lohengrin, die blonde Elsa und die dunkelhaarige, düstere Ortrud als böse Gegenspielerin, da ist so viel, natürlich muss man das aus der Zeit heraus betrachten. Wagner ist in seiner Zeit kein Einzelfall. Robert Schumann war Antisemit, auch Claude Debussy zum Beispiel war Antisemit. Also es ist nicht so, dass Wagner da ein Alleinstellungsmerkmal hätte, aber er hat eben in seiner Musik und auch in seinen Schriften und in seinem musikalischen Denken so viel davon mittransportiert, dass ich, das sage ich ganz persönlich, mir ist Wagners Bedeutung für die Musik durchaus bewusst und klar und da würde ich nie etwas in Frage stellen, aber für mich ganz persönlich ist da eine Grenze, über die ich nicht hinweg kann.
Sehen Sie das dann als Rechtfertigung, das Argument, hier muss man trennen? Was ist es für Sie?
Natürlich ist es die alte Frage, wie weit Kunst und Leben sich tatsächlich nicht trennen lassen. Aber Wagner ist ja kein Einzelfall. Nimmt man einen Renaissance-Komponisten wie Carlo Gesualdo, der seine Ehefrau und deren Geliebten eigenhändig ermordet hat, oder nimmt man Komponisten, auch Ludwig van Beethoven war durchaus kein sympathischer und umgänglicher Mensch. Natürlich muss man irgendwo abstrahieren und sagen, das, worauf es ankommt und das, was uns heute beglückt oder begeistert und interessiert, ist das Werk. Nur, wenn man auf der anderen Seite sagt, das Werk ist ohne das Leben nicht denkbar, dann muss man halt auch immer wieder diesen Doppelweg gehen und sagen, was ist denn davon übrig? Also wir haben eben drüber gesprochen, über Schubert und die Syphilis. Da ist es zum Beispiel so, dass man das nicht trennen kann. Man kann die Musik ohne das Wissen um diese Krankheit nicht verstehen.
Schubert ist der Komponist, dem Sie sich außerordentlich intensiv gewidmet haben, muss man sagen. Sie haben nämlich die längste Sendereihe produziert, die ARD je gemacht hat, mit 365 Sendungen zu Franz Schubert. Warum gibt dieser Komponist so viel her?
Erstmal ganz subjektiv. Ich habe zwei Heilige, das sind Mozart und Schubert. Und dann kommt ganz, ganz lange gar nichts. Und diese Liebe zu Schubert ist eine Liebe, die auf unglaublich viele Fragen stößt, weil wir von ihm selber kaum Dokumente haben. Es gibt 20, 30 Briefe, ein paar Tagebuchaufzeichnungen und die Berichte seiner Freunde des Schubert-Kreises.
Umso schwieriger, 365 Sendungen zu füllen.
Umso einfacher, würde ich sagen, wenn man den Mut hat zu erfinden. Und ich habe damals, das war in dem Schubert-Jahr 1997, nach plus minus 5 Jahren Arbeit. Ich habe sehr, sehr viel in Wien in Archiven gesessen, Zeitungen gelesen, Spitzelberichte der Metternich-Spitzel gelesen und versucht. Schubert hat ja sein ganzes Leben in Wien verbracht. Ich habe versucht, mir diese Zeit und die Atmosphäre so nah wie möglich mit der Musik zusammenzubringen.
Aber soll denn Musikgeschichte erfinden, wenn Sie sagen, naja, umso einfacher, wenn man erfindet?
Ja, was heißt erfinden? Wenn ich zum Beispiel weiß, Schubert hat an diesem Tag 5 Lieder komponiert. Das ist ein Faktum. Die Manuskripte sind datiert, also da gibt es nichts zu rütteln. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich weiß, er hat die Wiener Zeitung gelesen und ich nehme mir die Wiener Zeitung dieses Tages und stelle mir vor, was hat er gelesen? Was war für ein Wetter in Wien? Über was haben die Leute damals geredet, sich Gedanken gemacht, was hat sie beschäftigt? Schubert war ein hochpolitischer Mensch, etwas, was wir immer wieder gerne vergessen. Er hat sogar einmal im Gefängnis gesessen wegen freiheitlicher Mitgliedschaft in einem Lesezirkel. Und Es ist einfach der Versuch gewesen, zwischen den Fakten eine Brücke zu schlagen, ohne zu behaupten, dass es diese Brücke tatsächlich gegeben hat. Es ist eine Art von Heterophonie, wenn man so will, ein Nebeneinander.
Das ist das, was die Interpretation ausmacht.
Letztendlich ja. Und ich muss auch dazu sagen, es gab das unglaubliche Glück, dass Udo Samel, der Schauspieler, der ein paar Jahre vorher einen Film-Dreiteiler von Franz Lehner mit meinen heißen Tränen eine Schubert-Biografie gedreht hatte, dass Udo Samel bereit war, dieses Projekt mitzutragen. Und dessen Stimme und dessen Musikalität und dessen Nähe zu Schubert war so inspirierend, dass es eben dann wirklich auch war, als ob man mit Schubert selbst quasi zusammenarbeiten kann. Das war einfach ein Traum, aber auch ein tatsächlich wahnsinniges Projekt, ja.
Was hat diese Liebe zu Schubert ausgelöst?
Das nicht verstehen können. Wenn ich Schuberts Musik höre, habe ich das Gefühl, ich gehe einen Weg, den er mir vorgibt. Ich folge ihm auf einem Weg, der mich von einem Wunder zum nächsten führt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es ist nicht dieses, im Gegensatz zum Zeitgenossen und auch in Wien lebenden Beethoven, dieses kämpferische per aspera ad astra, sondern es ist eine Musik, in der die Zeit sich aufhebt. Sie bleibt nicht stehen, sondern sie ist gar nicht mehr da. Es ist eine Form von Zeitlosigkeit und Unendlichkeit und Schönheit, der ich einfach mit fassungslosem Staunen gegenüberstehe und mich von ihr begeistern lasse.
Ja, da merkt man richtig, wie Sie ins Schwärmen geraten. Sie haben mit Bruno Ganz und Otto Sander Hörspiele produziert. Hörspiele erleben wieder einen Trend. Wir sprechen darüber.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben nicht nur Krimis geschrieben, Sie haben auch gleich die Musik dazu komponiert. Wie klingt eine Szene, wenn der Mörder den Raum betritt?
Naja, die berühmteste Szene und die berühmteste Musik ist Psycho von Hitchcock. Die Duschszene mit der Musik von Bernard Herrmann. Diese Streicherglissandi im
das
höchsten Register.
Tut ja richtig weh im Ohr.
Ja, ja. Also es ist natürlich ein Extremfall, aber Spannung, also sagen wir mal so. Es gibt keine Spannung, weder im Film noch im Hörspiel, die nicht durch Musik gesteuert und unterstützt werden kann. Und es hängt ganz davon ab, was man erreichen will. Will man den Hörer, also ich spreche jetzt von dem Medium Hörspiel, überraschen, schockieren in dem Moment, oder will man ihn unterschwellig auf eine Gefahr hinführen oder ihm Angst machen? Die Mechanismen sind ganz verschieden. Natürlich ganz plump, Dissonanzen, grelle Töne geben immer den Eindruck von Schrecken. Aber es kann manchmal auch ein einfacher liegender Ton sein, der so eine Bedrohung ausdrückt, dass man ja mit solchen Mitteln eben tatsächlich gut arbeiten kann.
Hörspiel erlebt gerade wieder ein Revival. Ist es beim Hörspiel anders als beim Film? Beim Film gibt es ja durchaus die These, die Filmmusik ist dann gut, wenn man sie gar nicht wahrnimmt.
Ach ja, das ist eine These, die ich immer wieder höre und gehört habe, die ich aber nicht ganz teile. Und auch beim Hörspiel gibt es sicherlich diese These, dass die Musik eine sekundäre Ebene darstellt. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Also ich kann jetzt nur von meinen eigenen Hörspielen sprechen, wo ich wirklich, gut, da dreht es sich auch bei den Krimis oft um musikalische Themen. Insofern ist also die Einheit von Wort und Musik, das Komponieren des Ganzen sozusagen für mich ein Ganzes. Und ich kann nicht sagen, ich schreibe jetzt den Text und dann komponiere ich die Musik dazu, sondern wenn ich den Text schreibe, dann habe ich schon bei den Dialogen, bei den Szenen die Musik dazu im Ohr. Und ich glaube, die Musik ist schon sehr viel wichtiger, als man es vielleicht von außen betrachtet, aus der Wortperspektive ihr zutraut.
Sie hatten Gelegenheit, mit ganz großen Theaterschauspielern gemeinsam zu arbeiten, mit Bruno Ganz, mit Otto Sander. Das waren auch Hörspielproduktionen. Was war da das Besondere?
Ich hatte das Glück, in den 80er Jahren mit dem Ensemble der Schaubühne eine ganze Reihe große Hörspiele zu machen in Berlin. Das eine war das Ensemble, dass man eben nicht mit Einzelschauspielern zu tun hatte, sondern mit einem Kreis von legendären Stimmen und Personen, die sich natürlich perfekt kannten. Und das, was für mich das Tolle war, sie haben das mit einer solchen Begeisterung und Leidenschaft mitgemacht. Ich war ein kleines Würstchen damals, Anfang, Mitte 20, und hatte mit diesen Projekten, ich hatte auch nie dran gedacht, eine solche Besetzung zu bekommen. Und dann war eben der erste Produktionstermin für ein 8-stündiges Berlioz-Hörspiel, und da saßen dann Jutta Lampe und Gerd Warmeling, Udo Samel, Rommel, Otto Sander, Tina Engel und so weiter. Und mir sind fast vor Angst die Ohren abgefallen.
Die Ehrfurcht war ganz groß.
Es war einfach so toll, es hat so viel Spaß gemacht und eine solche Inspiration dabei gegeben. Wir haben uns auch gegenseitig während der Produktion, die oft, das waren sehr große Hörspiele, also wie gesagt 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden in mehreren Teilen.
Ganz und wir intensives
haben, Arbeiten. Ja, und wir haben dann eben wochenlang zusammengearbeitet und haben uns auch die Ideen dann zugeworfen. Ich weiß noch, Peter Simonischek, der sagte, es gab eine Szene, wo ich einen Taxifahrer brauchte und Peter sagte, ach, kann ich den als Türken machen? Und ich habe am Boden gelegen. Das waren nur 20 Sekunden, aber da war so viel schauspielerische Größe drin, dass ich gedacht habe, wow, danke.
Bruno Ganz ist natürlich durch seine Rolle in Der Untergang ganz bekannt geworden. Er war Mitbegründer der Westberliner Schaubühne und wurde in den 70ern zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Theaterlebens. Diese Bühne nämlich auch. Ja. Was hat denn Bruno Ganz ausgezeichnet? Sie wissen ja viel auch über Komponisten, was man so nicht weiß und benennen das als Trivia. Was wäre ein Trivia über Bruno Ganz?
Oh, da müsste ich überlegen. Es gab eine ganz witzige Szene. 1989 habe ich ein großes Hörspiel zur Französischen Revolution, zur 200-Jahresfeier gemacht. Und da war die Überlegung, ob den Napoleon Otto Sander oder Bruno Ganz sprechen würde und sollte. Es gab natürlich erstmal die Terminfrage. Beide waren Riesen. Und ich weiß noch, es ist dann Otto Sander geworden im Endeffekt, aber ich weiß noch, dass Bruno Ganz damals gesagt hatte, er sei ihm zu nah. Und deswegen wolle er ihn lieber nicht übernehmen. Ja, das wäre sozusagen zu Bruno Ganz.
Gerade haben wir Bochum gehört. Was geht Ihnen durch den Kopf bei diesem Lied?
Begeisterung. Ich bin ein echter Herbert Grönemeyer-Fan, war schon, bevor ich ins Ruhrgebiet gezogen bin. Und auch das ist für mich eine Form von kultureller Identität, die sich in dieser Region im Ruhrgebiet manifestiert, genau wie im Fußball, wo ich denke, solange das geht, solange diese Intensität da ist, ist die Welt in Ordnung.
Das Zitat, was gerade diskutiert wird von Herbert Grönemeyer, die Aussage, ich habe das Zitat gerade nicht vorliegen, aber er möchte etwas diktieren und wir müssen auch diktieren. Das Wort diktieren kommt da so explizit drin vor.
Es stört mich absolut nicht, weil er sagt vorher, wenn der Staat es nicht kann, dann müssen wir es tun. Wir müssen aufstehen. Wir müssen der Gesellschaft vorgeben, wie sie sein soll. Und es ist nicht das Diktat eines Diktators, sondern es ist das Diktieren einer Gesellschaft, die für ihre eigenen Werte und ihre eigenen Ideale eintreten muss.
Dennoch muss man nicht dieses Wort Diktat hinterfragen. Ist das da richtig gesetzt?
Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich mache sehr, sehr viele Vorträge, Live-Sendungen und immer ohne Manuskript. Und wenn ich mir vorstelle, was ich manchmal da erzähle und welche Worte mir im Augenblick des Erzählens in den Kopf und in den Mund kommen, man sollte das nicht auf die Goldwaage legen. Das ist für mich, ich habe diese Sequenz gesehen im Internet von Grönemeyer und es hat für mich überhaupt nichts von Forderung nach einem diktatorischen Verhalten. Wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel, es gibt ja Aufnahmen von Karl Kraus, der gegen die aufkommende nationalsozialistische Herrschaft vehement polemisiert. Wenn Sie die Stimme von Karl Kraus hören, dann können Sie wirklich denken, das ist Goebbels, der da redet. Aber man muss zuhören. Es ist nicht der Tonfall, um den es geht. Es ist die Sache, um die es geht.
Spiegelt es also eher eine Haltung wider, dass es heißt, die Musik, die Kultur muss etwas einer Politik entgegensetzen?
Ja, würde ich unbedingt sagen. Sie muss es nicht, nein, im Idealfall natürlich müssen Kunst und Politik, Kunst und Gesellschaft Hand in Hand arbeiten und den gleichen Weg gehen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass die Kunst sich aus der Politik und aus der Gesellschaft raushalten sollte und auf einer Elfenbeinturmspitze guckt, was da unten vielleicht passiert, an Gutem oder Schlechtem.
Sie sagen, es muss Hand in Hand gehen. Ist es nicht genau dazu da, auch Widerspruch zuzulassen? Der Kulturbetrieb an sich?
Widerspruch, vielleicht nicht automatisch Widerspruch, sondern eine kritische Begutachtung der Gesellschaft und der Wirklichkeit. Man muss nicht grundsätzlich Kunst immer gegen alles oder Kunst überhaupt gegen etwas richten. Kunst kann auch und muss auch und auch Musik und auch sogenannte klassische Musik muss Stellung beziehen. Und sie muss eben versuchen, mit Mitteln und mit einer Sprache und mit ihren Möglichkeiten das zu transportieren und zu bewahren und zu behaupten, was uns als Gesellschaft, wenn man das überhaupt so im globalen Begriff benutzen kann, wichtig ist. Also das, was mir wichtig ist, was ich gerne meinen Studierenden weitergeben möchte oder meinen Hörerinnen und Hörern, wenn ich Sendungen mache oder den Leuten in einem Auditorium, wenn ich einen Vortrag halte, das sind die Dinge, die mir wichtig sind, die ich leidenschaftlich vertrete. Und wenn ich es schaffe, das mit den Mitteln meiner Kunst in Gänsefüßchen zu transportieren, dann ist es gut.
Was hat die Guillotine mit der Harfe gemeinsam, Professor Michael Stegemann? Sie können das aufklären.
Ja, es ist eine dieser Treppenwitz-Geschichten. Als der französische Revolutionskonvent den Bau eines Hinrichtungsapparates beantragte durch den Arzt Guillotin, hat der sich gewandt an den Harfenbauer Marie-Antoinette, einen Deutschen, der übrigens mit dem Henker Sanson, dem Legendären, befreundet war. Und die beiden haben gemeinsam die Guillotine entwickelt. Das heißt, der Weg von der Harfe zur Guillotine ist nicht nur... ein relativ kurzer und blutiger.
Und wie wurde die Guillotine, um es noch blutiger zu machen, wie wurde sie weiterentwickelt?
Ja, auch das ist verrückt. Ursprünglich hatte sie eine gerade Schneide und wurde dann Ludwig dem 16. vorgestellt, der damals noch nicht in Amt und Würden war, aber noch Anteil hat und der ja ein großartiger Mechaniker selber war. Und der hatte dann die geniale Idee, die Schneide zu schrägen, damit eben der Kopf nicht gequetscht, sondern sozusagen im schrägen Schnitt abgetrennt wird.
Boah, ja. All diese Details kennen Sie, weil Sie sich intensiv mit der französischen Kultur und Musik auseinandergesetzt haben. Sie haben auch die höchste kulturelle Auszeichnung, die es in Frankreich gibt. Wie ist diese Liebe zu Frankreich, zu Musik entstanden? Sie haben dort studiert, aber es muss ja vorher schon etwas
geben. Ja, es ist eine ganz verrückte Geschichte. Und zwar ist tatsächlich der Komponist Camille Saint-Saëns ein bisschen schuld an allem. Ich war 15, als ich 1971 die Orgelsymphonie von ihm gehört habe und so begeistert war, dass ich unbedingt mehr über ihn erfahren wollte und es gab nichts. Und damit habe ich angefangen, mit ihm mich zu beschäftigen, zu forschen. Und das ist dann wie so ein Kreis, der sich immer größer zieht. Und von Saint-Saëns kamen dann eben Fauré und Debussy und Ravel. Und dann irgendwann Saint-Saëns hat Rameau herausgegeben und Gluck. Also kommt man zu Rameau und Gluck. Und das ist so eine riesige Wolke geworden, aus der ich einfach unglaublich viel wunderbare Erfahrungen ziehe. Und dazu kommt auch noch, dass ich in der Zeit, als ich angefangen habe, in den 70er Jahren, mich mit dieser Musik zu beschäftigen, damit ziemlich allein in Deutschland war. Also in Deutschland hat man sich für französische Musik kaum interessiert. Heute ist das anders.
Aber. Sie sind jetzt nicht mehr der Exot, aber Sie sind dennoch der Einzige, der die Musik von Camille Saint-Saëns herausgibt. Sie sind der Generalherausgeber. Was bedeutet das?
Also das bedeutet, dass es eine 36 monumental dicke Bände umfassende Gesamtausgabe aller Instrumentalwerke von Saint-Saëns gibt. Er ist ja berühmt mit einem einzigen Stück, dem Karneval der Tiere. Das kennt jeder. Und vielleicht auch noch 5 oder 10 weitere Instrumentalwerke, wenn man sich im Konzertbetrieb ein bisschen auskennt.
Ein Schicksal, was viele Komponisten
aber immerhin hat er noch genug, dass man gesagt hat, es lohnt sich. Und dann hat man mich eben gefragt, diese Gesamtausgabe zu betreuen. Es ist ein Projekt bis 2040 mit über 350 Stücken, die da ediert werden. Und vielleicht das noch als kleine letzte Bemerkung dazu. Saint-Saëns hat seine erste Musik geschrieben im Alter von 3 Jahren und 5 Monaten.
Wie klingt das?
Ein Klavierstück klingt wunderbar. Er hat selbst die Noten geschrieben, also nicht wie Mozart, der diktiert hat, sondern seinem Papa, sondern er selber schreibt mit 3,5 Jahren. Und das letzte schreibt er 3 Tage vor seinem Tod und er ist 86 Jahre alt geworden. Das heißt, es ist eine Karriere, die wirklich über 83 Jahre geht und ein unglaublich spannendes Oeuvre.
Da haben Sie noch ein bisschen Arbeit vor sich als Generalherausgeber. Sie arbeiten auch an der Universität in Dortmund, haben dort einen Studiengang mit initiiert, nämlich Musikjournalismus. Wenn man jetzt mal auf Musikkritiker schaut, was ja vielleicht auch ein Berufsziel sein mag, dann gibt es entweder das Genre Pop oder Klassik. Aber in den seltensten Fällen eine Kombination aus beidem. Ist das ein Problem?
Ich glaube, das Hauptproblem ist ein anderes. Das Hauptproblem ist, dass es in den meisten Ausbildungsformen entweder journalistische Kompetenz oder musikalische Kompetenz gibt.
Nicht die Kombination.
Und nicht die Kombination. Und das ist das, was mich in Dortmund so interessiert und gereizt hat. Wir haben ein sehr, sehr renommiertes Institut für Journalistik und wir haben diesen Studiengang gemeinsam entwickelt. Das heißt, es wird genau zur Hälfte vom Journalismus und zur Hälfte von der Musik getragen. Und ich muss zugeben, Schwerpunkt bei uns ist die klassische, sogenannte klassische Musik, weil, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, jemand wie Helene Fischer braucht keinen musikjournalistischen Beistand, um sich durchzusetzen.
Vielleicht keinen Beistand, aber eine Einordnung,
ja.
Denn ein Musikkritiker hat ja die Aufgabe, etwas auch in Zusammenhänge zu bringen.
Ja. Das sicherlich ist richtig und das wird auch bei uns natürlich gelehrt und studiert. Aber sagen wir mal die Vermittlungskompetenz. Musikjournalismus ist nicht, ich schreibe heute mal, wie mir das Konzert gefallen hat, damit Sie es morgen lesen können, sondern es geht um Vermittlung auf allen Ebenen. Ob das Rundfunk ist, ob das Fernsehen ist, Internet natürlich, Social Media oder live in Publikumskontakt. Diese Vermittlungskompetenz ist das Wichtige. Und ich glaube, man kann alles vermitteln, wenn man das Handwerkszeug hat dafür.
Hat sich das Handwerkszeug durch eine Entwicklung, gerade im technischen Bereich, wenn wir über soziale Medien sprechen, verändert? Vermutlich doch,
ja,
ganz
sicher,
deutlich.
Sicher. Und das ist auch die unglaubliche Chance, die wir haben. Also unsere Studierenden, wir haben maximal 10 pro Jahrgang, sind, wenn sie dann im Studium gegen das Ende gehen oder fast fertig sind, werden sie sofort mit Handkuss in Anführungszeichen genommen, überall, ob das nun Zeitungsredaktionen, Rundfunk, Fernsehen oder sonst was ist, weil einfach sie bringen mit ihrer Kompetenz, ihrer Medienkompetenz einen ganz anderen Blick auf die Sache mit. Und das ist wichtig. Wir dürfen nicht stehen bleiben und sagen, ja, ja, das war immer so die Kritik, also Joachim Kaiser in allen Ehren, aber das ist
der
nicht
berühmte
das, was
Kritiker,
ja. Das ist nicht das, was wir brauchen heute, sondern wir müssen zusehen, dass wir mit allen Möglichkeiten die Leidenschaft und das Wissen und die Kompetenz an die Leute weitergeben.
Wie sieht so eine Vorlesung bei Ihnen denn aus? Nehmen Sie uns mal mit.
Also, eine Grundvorlesung, die ich jedes Jahr halten muss, ist natürlich Musikgeschichte. Das ist ein Gang durch die Musikgeschichte. Meistens mit, Sie müssen sich vorstellen, die Studierenden bei uns haben ja eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Das heißt, die können bereits ein Instrument mindestens, müssen singen können, Harmonielehre, Grundkenntnisse haben. Das heißt, es sind keine Null. Basics, die man machen muss. Und trotzdem sind sie in ihrem Wissen um die Musik relativ natürlich schmal aufgestellt und ich versuche durch Zusammenhänge innerhalb der Musik, aber auch innerhalb der Kulturgeschichte ihnen verständlich zu machen. Kleines Beispiel, als die Mehrstimmigkeit in Europa anfängt nach dem gregorianischen Gesang des Mittelalters. Das ist die Zeit der Gotik. Man nennt diese Zeit Notre-Dame-Epoche, weil das an der Pariser Notre-Dame entstanden ist, wo plötzlich aufgrund der Größe des Baus die alten musikalischen Parameter nicht mehr genügten und man fing dann an zu experimentieren und aus der Einstimmigkeit werden 2-, 3- und 4-Stimmigkeiten. Der Raum öffnet sich, der Klangraum, der Blick geht nach oben, das Ohr fühlt sich.
Also die Architektur, ja, mit der Musik zusammen,
ja,
und diese Erkenntnis
diese Art,
Sie.
Und man muss es, finde ich, wissen oder es hilft einem zu wissen, dass diese Dinge zusammenkommen und dass man eben nicht sagt, ja gut, Mehrstimmigkeit, das fängt um 1150 an, nennt sich Notre-Dame-Epoche und sieht
die
so und so aus.
Die Hintergründe sind so spannend,
ja,
warum,
ja,
etwas entsteht.
Und das ist auch das, und auch die Trivias sind das, was dann bei den Studierenden eher hängen bleibt als die Daten und Fakten und Namen.
Geben Sie uns eine Trivia-Geschichte noch mit, kurz vor der Mittagspause.
Eine Trivia-Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, obwohl sie wahrscheinlich noch nicht mal stimmt. Neben Franz Liszt und Frédéric Chopin gab es Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich einen dritten überragenden Klaviervirtuosen, Charles Valentin Alcan. Und dieser Charles Valentin Alcan ist von seinem Bücherregal erschlagen worden, als er Noten oder das Talmud aus dem obersten Fach nehmen wollte.
Vielleicht nicht der schlechteste Tod, man weiß es nicht. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Michael Stegemann.
Eins gehört.